Weltunordnung. Der internationale Politik-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Der Krieg im Sudan ist einer der verheerendsten bewaffneten Konflikte unserer Zeit. Seit der Machtkampf zwischen der sudanesischen Armee und den Rapid Support Forces im April 2023 ausgebrochen ist, wurden Zehntausende Zivilistinnen getötet und mehr als 10 Millionen Menschen wurden innerhalb des Landes vertrieben oder mussten ins Ausland flüchten. Trotzdem wird hier in Deutschland kaum über den Krieg berichtet, besonders im Vergleich zum Krieg in der Ukraine oder Gaza. Wenn mal über den Sudan gesprochen wird, wird er häufig als vergessener Krieg bezeichnet. Akkurater wäre wohl ignorierter Krieg. Ich bin Pauline Jeckels, freie Journalistin und Taz-Redakteurin. In dieser Folge spreche ich mit der Sudan-Expertin Saskia Jaschek darüber, worum es in dem Krieg eigentlich geht und warum viele inzwischen von einem Genozid im Sudan sprechen. Welche Rolle globale Wirtschaftsinteressen wie etwa die der Vereinten Arabischen Emirate bei dem Krieg spielen. Was Europa und Deutschland mit dem Krieg zu tun haben. Und was passieren müsste, um ihn zu beenden. Saskia Jaschek hat knapp 2 Jahre in der sudanesischen Hauptstadt Khartoum gelebt. Inzwischen wohnt sie in Berlin und promoviert an der Universität Bayreuth mit einer Forschung zur sudanesischen Widerstandsbewegung. Als freie Journalistin arbeitet sie für Publikationen wie Analyse und Kritik, die Taz oder die Blätter für internationale Politik. Auch für die Rosa-Luxemburg-Stiftung hat sie schon über den Krieg im Sudan geschrieben.
Hallo Saskia, schön, dass du da bist.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Der Konflikt im Sudan wird ja sehr oft als vergessener Krieg bezeichnet. Was hältst du von diesem Ausdruck?
Ich halte nicht so viel von dem Ausdruck, weil ich ihn nicht nur als Euphemismus empfinde, sondern eigentlich auch als falsch, weil er zum einen suggeriert, dass der Krieg jemals im Gedächtnis der Weltöffentlichkeit war und dann aber vergessen wurde. Das stimmt aber meines Erachtens so nicht, weil medial wurde dieser Titel schon wenige Wochen nach Kriegsausbruch verwendet. Und deshalb sehe ich das Ganze als Teil einer Politik der Unsichtbarkeit, die meines Erachtens den ganzen Sudankrieg umgibt. Also damit meine ich verschiedene politische Praktiken, die den Krieg strukturell unsichtbar werden lassen für uns. Olga Kutinskaya hatte das damals für Tschernobyl beschrieben und für die Gefahren der radioaktiven Strahlung, die unsichtbar gemacht worden sind. Und sie hat dafür den Begriff verwendet, dass so eine Sozialkonstruktion der Ignoranz erschaffen worden ist, die diese Gefahren öffentlich unsichtbar werden ließen. Und ich würde sagen, dass ganz ähnliche Mechanismen hier gerade auch passieren. Also den Sudankrieg als vergessen zu bezeichnen, ist für mich so eine ignoranzproduzierende mediale Praktik, weil sie eigentlich die Öffentlichkeit von der Verantwortung enthebt, sich mit dem Krieg auseinanderzusetzen.
Natürlich sind es ja auch genau die Medien, die den Krieg dann als vergessen bezeichnen, die eigentlich die Aufgabe gehabt hätten, mehr drauf zu schauen.
Genau, also man muss sich mal kurz vor Augen führen, was das halt bedeutet, das als vergessen zu betiteln, weil vergessen so mystifiziert und exotisiert. Also man denkt an was Antikes, so ein vergessenes Königreich. Das gibt uns ja dann auch schon gleich wieder das Gefühl, dass es sich um einen ganz fernen Konflikt handelt, der mit uns eigentlich gar nichts zu tun hat. Und damit verweigern wir ja auch den Menschen, die im Sudan leben, die jeden Tag durch diesen Krieg leben, eigentlich eine geteilte Zeitlichkeit. Also wir frieren sie in diesen Krieg ein, der für uns vergessen wird, wenn für uns das Leben weiterläuft. Und meines Erachtens nach führt das auch zu so einer diskursiven Schließung, weil das eigentlich schon legitimiert, dass man sich eigentlich nicht tiefergehend mit diesem Krieg auseinandersetzen muss. Weil dadurch, dass er ja eh schon vergessen ist, ist die eigentliche Sensation ja gerade darin, dass man überhaupt mal hinschaut oder überhaupt mal irgendwie Bericht erstattet. Und deswegen würde ich sagen, es ist der ignorierte Krieg oder der verdrängte Krieg.
Wie erklärst du das dir denn, dass sich für die Lage im Sudan hierzulande eigentlich kaum jemand so richtig interessiert, vor allem im Vergleich zu anderen Konflikten in der Welt, Gaza, Ukraine, und auch kaum jemand dazu organisiert?
Also ich denke, das hat verschiedene Gründe. Einer liegt meines Erachtens wieder in dieser Politik der Unsichtbarkeit. Also wir haben ja im Sudan im Vergleich zu vielen anderen gegenwärtigen Kriegen eine vergleichbar geringe Quantifizierung dieser strukturellen Gewalt, die dort passiert. Also das heißt, wir haben wenig Statistiken, wenig verlässliche Zahlen. Wenn wir jetzt die Todeszahlen nehmen zum Beispiel, da werden bis heute teilweise Zahlen publiziert, die so sehr konservativ sind. Das heißt, ja, ungefähr vielleicht so 40.000 Menschen sind gestorben, wo wir eigentlich wissen, das kann überhaupt nicht stimmen. Aber gleichzeitig fehlen uns eben die Technologien, die Zugänge, die Kommunikationsinfrastruktur, um überhaupt herauszufinden, wie viele Menschen sind dort gestorben. Das haben wir in der Ukraine oder auch in Gaza nicht. Da wird sofort das aufgezählt, da wissen wir eigentlich immer relativ genau, wie viele Menschen gestorben sind. Und im Sudan haben wir eben diesen total absurden Fall, dass wir einerseits haben, also das hat ja auch gerade Nathan Raymond von dem Yale Research Lab gesagt, also der hat das, was zum Beispiel gerade in Darfur passiert, bezeichnet als, es könnte das nächste Hiroshima sein, weil sie das nur anhand von Satellitenbildern auswerten und solche Massengräber sehen. Sie sagt, das kann eigentlich unvorstellbar eine hohe Zahl an Todesopfern sein. Aber auf der gleichen Seite können wir das eben nicht gut genug, sage ich mal, beweisen und quantifizieren. Und ich glaube, dass das viel dazu beiträgt, dass der Krieg nicht so im Bewusstsein ist. Aber ich glaube auch, dass es was ganz ehrlicherweise mit unserem eigenen Rassismus zu tun hat. Also, dass dieser ganze Krieg, also der Krieg ist sehr kompliziert. Es gibt nicht einfache Schuldzuweisungen. Es ist sehr schwer, so ein einfaches Freund-Feind-Schema anzuwenden. Man weiß nicht so genau, wen man soll man jetzt unterstützen. Wer sind die Guten, sind die Bösen? Also diese einfachen Aufspaltungen, die gibt es nicht. Und zugleich glaube ich, dass es schon auch viel damit zu tun hat, dass wir noch weiterhin diese Haltung haben. Auch jetzt gerade, wenn es so um genozidale Ermordungen geht, ethnischer Gemeinschaften. Es ist einfach diese Haltung schon so ein bisschen, es ist halt Afrika und da sind diese Milizen und die bringen sich gegenseitig um. Und dass wir diese Haltung haben, da läuft das dann eben ganz gut rein, dass wir eigentlich eh auch nicht so viel wissen und es alles so ein bisschen im Dunkeln bleibt.
Ich frage mich auch, wie viel es eine Rolle spielt, dass Leute das Gefühl haben, also gerade was jetzt in Bezug auf die auf linke Bewegungen in Deutschland, dass sie gar nicht so richtig das Gefühl haben, Deutschland spielt dort eine Rolle oder Europa spielt dort eine Rolle oder das auch einfach nicht wissen. Also so eine Mischung auch natürlich aus Ignoranz oder Nichtwissen. Und eben, was du nanntest, dass man eben nicht dieses klare Freund-Feind-Schema hat. Also auf dessen Seite stellen wir uns jetzt.
Ich würde immer noch mal differenzieren auch, sind das jetzt dezidiert linke Menschen oder linke Personen oder geht es jetzt um so eine allgemeine Öffentlichkeit? Weil insgesamt stimmt es schon, dass wenig medial berichtet wird. Es stimmt, dass wir vergleichsweise wenig wissen. Allerdings würde ich sagen, gerade in Bezug auf die politische Linke, wir wissen ja schon doch genug. Also wir wissen genug über internationale Akteure. Wir wissen, dass das Sterben dort massenhaft ist. Wir wissen diese ganzen Dinge. Das heißt eigentlich, wenn ich mich als gebildeter und politischer Mensch verstehe, dann ist das ja auch meine Aufgabe, mich in dem Moment zu informieren. Deswegen würde ich da immer noch mal unterscheiden. Aber da kommt dann auch wieder dieses fehlende Freund-Feind-Schema vielleicht auf, weil das es so komplex ist und miteinander verwoben, ist es A, eine große intellektuelle Leistung, die ich eben aufzubringen habe, um das zu verstehen. Und damit ist es aber auch schwerer zu emotionalisieren. Also die wir ganz klare Emotionen, die wir in Bezug auf andere Kriege sehen, Empörung, Wut, empfundene Ungerechtigkeit, die ja häufig genau die sind, die Menschen dazu bringen, aktiv zu werden, sich zu organisieren, sich auf die Straße zu bewegen, die bleiben hier, glaube ich, weitestgehend aus. Und wenn überhaupt, dann sind es eben so vielleicht auch zum Teil durch so eine sensationelle Berichterstattung, wo es eben viel um so Leid geht, wo dann aber auch wieder koloniale Bilder reproduziert werden von den hungernden Afrikanern.
Über all diese Themen, die wir jetzt schon angekratzt haben, worum es eigentlich in dem Krieg geht, aber auch was linke Bewegungen oder insgesamt Menschen, die sich solidarisieren wollen, machen müssen, sprechen wir jetzt. Um die aktuelle Situation zu verstehen, müssen wir, glaube ich, nochmal einen Schritt zurückgehen zu der revolutionären Bewegung von 2019. Du promovierst zur sudanesischen Revolutionsbewegung und wie sie Widerstand gegen den Militärputsch von 2021 geleistet hat. Wie kam es denn zur Revolution und was hat es mit dem Putsch auf sich? Wie hängt das Ganze mit dem heutigen Krieg zusammen?
Wie du gerade ja schon richtig gesagt hast, im Sudan haben sich in den letzten Jahren die politischen Ereignisse ziemlich überschlagen. Und ich glaube, um das zu verstehen, müssen wir noch mal kurz einen Schritt zurückgehen und einen ganz kurzen Blick auf die Geschichte seit der Unabhängigkeit. Also wurde ja von Ägypten und den Briten kolonialisiert bis 1956. Also dann kam es die Unabhängigkeit und seitdem befindet sich das Land in so einem wiederkehrenden Zyklus aus Demokratisierungsversuchen, militärischen Staatsstreichen, Kriegen und Revolutionen. Und insgesamt gab es drei Revolutionen, die jeweils die vorigen Militärdiktatoren stürzten, deren Regierungen aber wiederum durch einen weiteren Putsch enthoben wurden. Und das Ganze, das bezeichnen SudanesInnen selber als so ein Teufelskreis, das ist eigentlich ein zentrales Problem sudanesischer Politik, was auch essentiell ist, um diesen Krieg jetzt zu verstehen. Und der letzte Militärputsch war eben 2021, der davor war 1989 von al-Bashir. Der hat eine islamistische Regierung erstellt, die 30 Jahre lang das Land regiert hat, mehrere Kriege geführt hat gegen die eigene Bevölkerung. Und dann kam es 2019, also zur dritten Revolution seit der Unabhängigkeit. Und diese Revolution war aber besonders wirkfähig, weil sie eben wirklich das ganze Land miteinander verbunden hat. Es gab diese Widerstandskomitees, also Basisorganisationen, die landesweit vernetzt waren und den Widerstand organisiert haben, aber auch Gemeinschaftsarbeit geleistet haben. Und die zusammen haben es geschafft, durch Aufstände, durch Proteste, den Diktator al-Bashir zu stürzen. Dann gab es eben diese Übergangsperiode und den Versuch der Demokratisierung. Und dann am 25. Oktober 2021 hatten die SAF, also die Sudan Armed Forces, das ist das sudanesische Militär, gemeinsam mit der RSF, den Rapid Support Forces, also einer paramilitärischen Einheit, damals gemeinsam gegen diese Übergangsregierung geputscht und Hamdok, den ehemaligen Premierminister, unter Hausarrest gestellt.
Sie waren also beide nicht an diesem Demokratisierungsprozess interessiert, wollten ihn aktiv verhindern.
Genau, es ging darum, den aktiv zu verhindern. Das hat mehrere Gründe, also zum einen eben Machtansprüche und den Fakt, dass das Militär sowieso seit der Unabhängigkeit eigentlich schon immer in die Politik eingewoben war und sich da auch jetzt eben nicht rausziehen wollte. Das hat aber bei beiden auch ganz klar wirtschaftliche Gründe, weil beide seit Jahrzehnten ihre eigenen Wirtschaftsimperien aufgebaut haben und ein Verlust politischer Kontrolle eben auch einen Verlust wirtschaftlicher Kontrolle bedeutet hätte. Und nicht zuletzt, dadurch, dass beide, also al-Burhan, der General, der die Armee leitet, und Hemeti, der Anführer der RSF, sich auch schon mehrfach Kriegsverbrechen schuldig gemacht haben, ist also auch eine Art und Weise war, einer Straffälligkeit oder einer Strafverfolgung zu entgehen.
Kommen wir vielleicht mal explizit dazu. Wer sind diese beiden kriegsführenden Parteien? Du hast es schon genannt. Auf der einen Seite die sudanesische Armee, auf der anderen Seite die Rapid Support Forces, die RSF. Worum kämpfen sie?
Wenn wir jetzt nochmal zurückgucken auf den Putsch. Also sie haben damals gemeinsam diesen Putsch ausgeführt. Eben sind beides militärische Gruppen. Das eine ist die reguläre Regierungsarmee und das andere ist eine paramilitärische Gruppe, die häufig auch als Miliz bezeichnet wird, aber technisch eigentlich keine Miliz ist, sondern sie ist eine staatliche Einheit, die aus einer Miliz entstanden ist, aber eigentlich staatlich legitimiert ist. Und al-Bashir hatte sich damals so ein dreigliedriges Sicherheitsapparat aufgebaut. Sein Sicherheitsapparat bestand zum einen aus dem Militär, dann aus dem sudanesischen Geheimdienst, der auch sehr groß ist und auch viele Menschenrechtsverletzungen begangen hat, und eben aus der RSF. Dieses System hat er auch erstellt, um seine eigene Macht zu erhalten, weil er immer auch genau davor gefürchtet hat, dass er auch mal vielleicht geputscht werden würde. Genau genommen ist genau das 2019 passiert auch, weil tatsächlich aus dem Amt enthoben wurde, er genau von der Zusammenarbeit aller dieser drei Institutionen auf den Druck der populären Proteste. Und die haben sich dann eben nochmal jetzt zusammengetan, zumindest ASF und SAF, für diesen Putsch, weil sie sonst eben den Machtverlust befürchtet hätten. Jetzt ist natürlich das Problem, dass irgendwann, wenn es an die Spitze gibt, auch diese beiden nicht miteinander kooperieren können. Und dass gerade im Zuge dieses Staatsstreiches von 2021, es gab sehr großen Widerstand aus der Zivilbevölkerung. Es ist den beiden Putschisten danach nicht gelungen, eine Regierung, die wirklich wirkfähig ist, zu etablieren. Es ist ihnen nicht gelungen, sich selber irgendwie ihre eigene Macht zu etablieren. Dann kam es wieder zu Verhandlungen. Die waren auch mediiert von vielen westlichen Diplomaten. Und man hat nochmal so ein Agreement eigentlich ausgehandelt. Das war Ende 2023. Und in diesem Agreement sollte es dann wieder zu einer Übergangsphase gehen, also eigentlich das, was man 2019 schon hatte. Und es sollte wieder darum gehen, dass jetzt eben es eine Zivilregierung gibt und sie dann wieder rauskommt. Also diese Zivilregierung wird dann irgendwann auch gewählt und bestätigt und das Militär zieht sich zurück. Aber auch, dass die RSF nun aufgelöst werden würde und in das Militär eingegliedert. Dem hatten beide damals zugestimmt, aber es war schon irgendwie, hat schon so sehr viel Dissonanz geherrscht, weil man sich schon so ein bisschen gefragt hat, ja, wieso würden sie sich da jetzt drauf einlassen, wenn sie ja eigentlich schon gerade den Putsch gemacht haben. Also es, ja, und im Zuge dessen ist dann so ein Herrschaftsstreit entstanden und das gab dann mehrere verschiedene Eskalationen und irgendwann ist es in diesen Krieg gemündet. Und eigentlich kann man sagen, dieser Krieg, wie auch der Putsch, dient dazu, die eigene politische Macht zu erhalten, sich selbst als Oberhaupt auf einer gewissen Linie zu etablieren, aber vor allem auch die eigenen Wirtschaftskomplexe und Industriekomplexe zu behalten.
Wen vertreten oder wen behaupten denn die beiden Parteien zu vertreten?
Unabhängig dieser wirtschaftlichen Interessen haben beide im Zuge dieses Krieges ganz eigene Narrative entwickelt, die dafür dienen, sich selber zu legitimieren, aber auch ihnen eine gewisse Anhängerschaft zu generieren. Bei der SAF, also dem Militär, ist das Narrativ eigentlich, dass wir sind die reguläre staatliche Einheit, wir sind für das Volk da, wir beschützen das Volk, wir vertreten das Volk und wir sind auch, also werden eigentlich so nationalistische Narrative auch verwendet. Dementsprechend bedient die SAF eigentlich ein sehr bürgerliches Narrativ. Das ist die Seite der SAF. Und im Gegenzug wird die ASF als terroristische Miliz eigentlich dargestellt, die eben nicht legitim ist, die einen Angriff auf den Staat vorhat und eben auch genozidal ist, weil sie eben diese ethnischen Ermordungen durchführt. Auf der anderen Seite, die ASF, die verwenden das Narrativ von wir sind die Unterstützer der marginalisierten Regionen. Wir möchten uns gegen das Zentrum, also eben das Bürgertum auch auflehnen und wir möchten Gerechtigkeit bringen für marginalisierte Gruppen. Im Gegenpol bezeichnet die ASF zum Beispiel die SAF als islamistische Gefahr und sehen sich dementsprechend auch oder stellen sich da als Bekämpfer des Islamismus. Dass diese Narrative so entstanden sind, hat natürlich historische Gründe. Also zum einen, dass mit dem Ursprung im Kolonialismus, wie in vielen anderen Ländern auch, es im Sudan eine politische Elite gibt und eine Zentrum-Peripherie-Struktur, in dem also die ehemalige Hauptstadt Khartoum das Zentrum dargestellt hat, in dem die politischen Eliten leben, die politischen Eliten sehr eng mit dem Militär verbandelt sind. Deswegen also die sind, die auch am meisten Macht, am meisten Einfluss und am meisten Wohlstand genießen. Und die ländlichen Regionen, abgelegenen Regionen, die marginalisierten Regionen, die Peripherien darstellen, die wirtschaftlich ausgebeutet werden. Und das ist eigentlich auch der Hauptgrund, warum es im Sudan seit der Unabhängigkeit immer wieder zu Kriegen kam. Das ist der eine Teil. Und der zweite Teil ist, dass es dann besonders in den letzten Jahrzehnten unter der Zentralregierung immer mehr zu einer Islamisierung und einer Arabisierung kam. Also Sudan ist ja eigentlich ein Vielvölkerstaat, in dem es sehr viele verschiedene ethnische Gemeinschaften gab. Aber da hat man sich eben dieses Teile- und Herrsche-Prinzip des Kolonialismus zu eigen gemacht, hat es wieder angewendet und dadurch eben die eigentlich als homogene Identität geschaffen, das islamische, arabische. Und genau das verwenden jetzt eben auch diese beiden Kriegsparteien füreinander. Wobei es im Real natürlich viel, viel komplizierter ist. Also es stimmt, dass im Militär Eliten sind. Und das, es stimmt auch, dass es Verbindungen gibt zu islamistischen Gruppen. Es stimmt, dass das Militär auch jetzt mit islamistischen Milizen zusammenarbeitet. Und da sehen wir auch ganz verheerende Menschenrechtsverletzungen. Es stimmt auch, dass die ASF aus Darfur kommt, aus den peripheralen Gebieten, aus den marginalisierten Gebieten. Das stimmt alles so. Was allerdings natürlich nicht stimmt, ist, dass die SAF jetzt sich die Vertreter der Menschen ist und sich für ZivilistInnen einsetzt. Die bringen nämlich auch ZivilistInnen ganz gezielt um. Und ebenso wenig stimmt es natürlich, dass die ASF jetzt säkulär wäre und sich gegen Islamismus einsetzt. Also sie haben genau ähnliche Verbindungen. Also es gibt immer sehr viele Querverbindungen. Auch sie haben Verbindungen zu Islamisten.
Du argumentierst in deinen Texten, dass der Krieg nicht einfach nur ein Bürgerkrieg ist oder eine bewaffnete Auseinandersetzung zwischen zwei rivalisierenden Gruppen, sondern ein Konflikt, anhand dessen globale Wirtschafts- und Machtinteressen ausgetragen werden. Kannst du erstmal einen Überblick über die internationalen und regionalen Akteure geben, die von außen eine Rolle in dem Krieg spielen und welche Interessen sie verfolgen?
Also ich lehne immer diesen Begriff Bürgerkrieg ab. Aus mehrerer Hinsicht. Zum einen, weil es ja eben nicht die Bürgerinnen sind, die da gegeneinander kämpfen, sondern staatliche Einheiten. Aber eben auch, weil es so viele Söldner und Interessen aus dem In- und Ausland gibt. Und es eigentlich ein sehr internationalisierter Krieg ist, der dort stattfindet. Und dafür muss man sich nochmal kurz gewahr machen, wo Sudan liegt. Also Sudan liegt ja zwischen der Sahelregion, dem Horn von Afrika, Subsahara-Afrika und dem sogenannten Nahen Osten, auch am Roten Meer. Das heißt, es ist Teil einer super angespannten realpolitischen Gemengelage. Und seit Jahren sind da eigentlich ziemlich viele große Staaten auch aktiv, unter anderem die Türkei, Russland, die Vereinigten Arabischen Emirate, die im Sudan einen internationalen Wettbewerb rund um den Hafen der Stadt Port Sudan am Roten Meer führen. Im Krieg nutzen jetzt vor allem Russland und der Iran den Hafen, um die SAF mit Waffen, Benzin und Munition zu versorgen. Und im Gegenzug dazu erhalten sie Gold. Dann ist das schon das zweite Stichwort. Goldhandel im Sudan boomt. Nicht erst, aber besonders seit Kriegsbeginn. Damit Russland sich beispielsweise seinen Angriffskrieg in der Ukraine finanzieren kann, operiert es schon sehr lange nicht nur mit der SAF, sondern auch mit der ASF, weil eben beide Teil ihrer Wirtschaftskomplexe ist eben, dass sie über Goldminen und über Firmen verfügen, die im Goldhandel sind. Der zweite und aber eigentlich, würde ich sagen, größte Akteur, auf den ich jetzt auch detaillierter eingehe, sind die Vereinigten Arabischen Emirate, die am meisten vom Goldhandel profitieren. Die beide unterhalten Verbindungen zu beiden Kriegsparteien. Allerdings liegt ihr Fokus auf der ASF. Also sie sind der eindeutige Hauptsponsor der ASF. Die ASF hatten schon damals für die Emirate im Jemen gekämpft. Deswegen hat Hemeti auch schon seitdem sehr gute persönliche Verbindungen zu Abu Dhabi. Und seit Kriegsbeginn sind die Emirate sehr bemüht, ihnen im Hintergrund zu bleiben und ihre eigene Rolle zu verschleiern.
Sie bestreiten ja auch, dass sie von dem Goldhandel gerade profitieren.
Genau, also sie bestreiten eigentlich ihre komplette Unterstützung. Es hat ja die Regierung der SAF aus Port Sudan beim Internationalen Strafgerichtshof quasi Anzeige erstattet gegen die Emirate als Unterstützung der ASF und damit Unterstützung eines Genozids. Und das weisen die Emirate komplett zurück. Aber mittlerweile haben wir eigentlich schon etliche Beweise für die Unterstützung. Also eine Untersuchung von Amnesty International hat eigentlich einen ziemlich guten Waffenstrom aus Russland, China, der Türkei und den Emiraten in den Sudan nachweisen können über verschiedene regionale Lieferrouten. Und auch aus der UN haben wir eigentlich schon Beweise über Transportflüge, die von Abu Dhabi starten und Drohnen, Waffen und Munition für die ASF liefern über beispielsweise den Tschad. Es gab Image-Kampagnen, die von den Emiraten finanziert und unterstützt worden sind, um die ASF eben medial besser darzustellen, helfen, diese Narrative zu schaffen und so weiter. Also es ist so ein ganzer Komplex, der da wirklich ist. Und es ist auch eben nicht nur Gold, also gerade die Golfstaaten, aber auch Ägypten sind auch total abhängig von Sudans Landwirtschaft, von Sudans Viehzucht vor allem. Also Sudans ja ist schon eigentlich ein sehr fruchtbares Land. Also es geht sehr viel eigentlich um Extraktivismus, von dem sämtliche andere Länder profitieren, aber eben auch um wichtige Routen. Also eben diese Verbindung darzustellen vom Roten Meer bis hin durch die Sahelregion bis dann eigentlich nach Westafrika, was auch nicht zu unterschätzen ist.
Warum profitieren die Vereinigten Arabischen Emirate davon, jetzt die ASF zu unterstützen? Wir könnten ja auch einfach sagen, wir setzen uns dafür ein, dass der Krieg aufhört, dann kontrolliert die sudanesische Armee das ganze Gebiet und dann bekommen wir auch die gleichen Ressourcen, die wir haben wollen.
Die SAF sind auch in den Goldhandel involviert, aber die ASF sind mehr involviert. Der ASF verfügt einfach über mehr Goldminen. Also, und das ist ja auch gerade jetzt ein wichtiger Punkt, auch über Darfur. Also in Darfur gibt es auch viel Gold, es gibt Kupfer, es gibt Uranium und so weiter. Und das war auch schon vor dem Krieg jetzt so, dass wenn, also die Afrika Corps aus Russland, die ja auch wiederum mit den Emiraten zusammenarbeiten, die waren auch schon immer da aktiv und für die hat die ASF dann auch schon immer mal oder andere Milizen dann einfach ganze Dörfer niedergebrannt, um dann da eben an die Ressourcen zu kommen. Und dementsprechend profitieren diese Länder, die eben auf diesen Extraktivismus bauen, ganz erheblich von dieser Chaos-Situation im Land. Also dieses Failed State zahlt sich einfach aus, weil sobald es das alles gibt und es gibt diese ganzen Routinen und so, dann gibt es natürlich auch viel mehr Regulierung. Und es würde auch unter einer Militärdiktatur, der SAF zum Beispiel, wieder mehr Regulierungen geben. Und gerade können sich eben viele Leute einfach so relativ gut bedienen von dem, was sie da brauchen. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist aber auch ein politischer, dass eben die SAF mehr Verbindung zu islamistischen Gruppen hat. Im Sudan ist ja das vor allem die Muslimbrüderschaft. Das sind ja Gruppen, die die Emirate schon immer auch versuchen zu bekämpfen. Was wiederum nicht heißt, dass die ASF das nicht auch hat, aber es gibt andere Verbindungen zu deren Machterhalt. Also es ist eigentlich auch für so eine sicherheitspolitische Frage für die, genau, das wäre, würde ich sagen, ist das zweite Interesse.
Und welche Rolle spielt Europa in dieser ganzen Geschichte? Zum einen historisch, aber zum anderen auch in der jüngeren Geschichte?
Also historisch natürlich vor allem auch durch die Kolonialzeit. Aber jetzt ganz besonders so in der, sag ich mal, neueren Geschichte ist Europa vor allem wichtig aufgrund seiner Politik der Migrationsabwehr. 2014 wurde die EU Horn of Africa Migration Initiative gegründet. Damals kam es zu so einem vermehrten Anstieg von Geflüchteten aus Ostafrika und also dem Horn von Afrika über das Mittelmeer nach Europa. Und Sudan ist zum einen auch schon immer Ursprungsland für viele Geflüchtete aufgrund dieser ganzen Konflikte, aber es ist eben auch ein wichtiges Transitland, weil Menschen aus dem Horn von Afrika durch den Sudan nach Libyen und von da aus ins Mittelmeer gehen. Deswegen wurde 2014 diese Initiative gegründet, die ist auch bekannt als der Khartoum-Prozess, demzufolge Migration aus der Region gestoppt werden sollte. Offiziell wollte man die illegale Migration stoppen und dafür hatte die EU damals 4,5 Milliarden Euro für Maßnahmen zur Migrationskontrolle an verschiedene afrikanische Staaten bereitgestellt und eben auch für mordende und diktatorische Staaten wie Eritrea oder Sudan. Das ist so eine klassische Externalisierung der EU-Außengrenze. Und das lief eben auch dadurch, dass Konditionierung von Entwicklungszahlungen an die Migrationskontrolle gebunden worden ist. Das kennen wir ja auch heute noch. Und damals hat al-Bashir zum Grenzschutz eben die ASF eingesetzt. Das bedeutet, dass sie durch die verschiedenen Organisationen und Kanäle, durch die das Geld in den Sudan floss, finanziert, trainiert und ausgerüstet worden sind. Die EU hat das alles gebilligt, obwohl damals schon klar war, die ASF besteht zum einen aus der Janjaweed-Miliz, die den Darfur-Genozid begangen hat, aber auch wusste zum Beispiel das Massaker von in Khartoum von 2013, wo auch über 200 Menschen getötet worden sind. Da waren die ASF auch mitverantwortlich. Das hat allerdings die Geldgeber nicht interessiert und dementsprechend wurde die ASF zum Grenzschutz eingesetzt. Und erst in diesem ganzen Prozess wurden sie also nicht nur stärker, politischer, noch besser ausgebildet und trainiert, sondern sie wurden vor allem auch da genau zu dieser staatlichen Einheit, die sie heute sind. Und das muss man sich eben vor allem dann gewahrhalten, wenn jetzt vor allem westliche DiplomatInnen von der ASF als Miliz sprechen. Weil die ASF ist keine Miliz. Und dass das so ist, das hat eben auch mit Europa zu tun. Also sie sind eine paramilitärische Gruppe insofern, dass sie eben eine militärische Gruppe sind, die neben dem offiziellen Militär funktionieren, aber sie sind eben staatlich legitimiert. Sie sind eigentlich wie so ein zweites Militär, während eine Miliz ja immer irgendwie impliziert, dass es eben staatlich nicht legitim ist. Und deswegen kann man das ja dann auch rhetorisch sehr einfach in diese Ecke stellen mit Terrorismus und so. Und das ist ja das, was eben die SAF heute verwendet gegen die ASF. Aber eigentlich wurden staatlich legitim gemacht, weil sie eben von Europa unterstützt worden sind.
Welche Rolle spielt spezifisch Deutschland zum einen bei dieser Frage der Migrationsabwehr, aber zum anderen auch eben heute in der Unterstützung zum Beispiel der Vereinigten Arabischen Emirate?
Ja, Deutschland hat ja schon immer eine sehr große Rolle auch gespielt bei der Migrationsabwehr und bei der Externalisierung europäischer Außengrenzen. Und das hat sie eben auch damals in diesem EU-Prozess, der fiel einfach unter deutscher Hand oder deutscher Führung. Deutschland hatte auch eine relativ große Rolle in der Eskalation von Putsch zu Krieg, weil Volker Perthes, der eben damals UN-Abgesandter war und da viel von diesen Verhandlungen, die heutzutage vielleicht sehr fragwürdig sind, teilweise auch aus Deutschland kamen. Wir sehen auf jeden Fall heute auch deutsche Waffen, mit denen gekämpft wird, weil Deutschland weiterhin trotz ausgesprochenem Embargo an den Sudan selber Waffen an Drittstaaten liefert und diese Drittstaaten eben eine der beiden Kriegsparteien jeweils unterstützen.
Inzwischen sprechen ja immer mehr Menschen von einem Genozid, den die ASF vor allem an der nicht-arabischen Bevölkerung in den von ihr kontrollierten Gebieten begeht. Was hältst du von dieser Kategorisierung?
Also ohne Genozidforscherin zu sein, würde ich sagen, dass die Bezeichnung als Genozid absolut zutreffend ist. Um das zu verstehen, müssen wir auch nochmal einen Blick zurück in die Geschichte werfen, weil das, was jetzt gerade vor allem in Darfur passiert, hängt ganz direkt zusammen mit dem offiziell anerkannten Genozid von Anfang der 2000er Jahre, der dort stattgefunden hat. Also haben wir wieder das Problem der Zentrum-Peripherie-Struktur. Also es gibt in Darfur, gibt es schon immer verschiedene ethnische Gruppen, die eigentlich auch immer in Frieden miteinander gelebt haben. Dann gab es aber Ende der 90er schon mehr Unruhen und das haben sich verschiedene Rebellengruppen ausgebildet, und zwar bewaffnete Rebellengruppen, die sich gegen al-Bashirs Regierung im Zentrum aufgelehnt haben. Nun konnte al-Bashir ja anders als im Süden, also dem heutigen Südsudan, wo er ja damals, oder nicht in er, das haben schon die Diktatoren vorhin gemacht, da war es ja, der Süden war eher christlich geprägt, das heißt, es wurde so ein Glaubenskrieg quasi ausgerufen. Das konnte man im Westen nicht machen damals, um die Rebellengruppen niederzuschlagen, weil die waren selber Muslime. Deswegen wurde eine andere Identität eben als Waffe eingewendet, und da kam es dann eigentlich zu dieser starken Trennung zwischen arabisch und nicht-arabisch. Also dass man indigene Gruppen als nicht-arabisch klassifiziert hat und andere als arabisch. Das ist, wie gesagt, eigentlich real. Gab es zwar verschiedene ethnische Gruppen, aber die haben immer miteinander gelebt. Es gab auch Mischehen und so weiter. Und der eigentliche Unterschied zwischen diesen Gruppen ist eben nicht, ob sie arabisch oder nicht arabisch sind, sondern der eigentliche Unterschied ist eben die Lebensweise, nämlich diese indigenen Gruppen, die sind traditionell, haben die sehr viel Land, weil sie Landwirtschaft betreiben. Während die anderen Gemeinschaften, die eben jetzt als arabisch gelten, nicht sesshaft sind, sondern eigentlich nomadische Gemeinschaften sind, die Viehzucht betreiben und dementsprechend von Land zu Land ziehen. Zwischen diesen Gemeinschaften gab es also schon immer Konflikte um Land, weil die einen eben über Land verfügt haben, die anderen das für ihre Viehzucht brauchen. Da gab es aber traditionell immer Systeme, die diese Konflikte auch friedlich gelöst haben. Um dann Anfang der 2000er Jahre die sogenannten nicht-arabischen Rebellengruppen, die sich gegen die Zentralregierung aufgelehnt haben, zu zerschlagen, hat dann die al-Bashir-Regierung sich als arabisch identifizierende Milizen verwendet, um Krieg zu führen gegen diese Rebellengruppen. Und diese Milizen sind eigentlich genau, also da die Janjaweed, das ist die Vorgängermiliz der jetzigen ASF, wo auch schon damals Hemeti mit dabei war. Und auch Hemeti und viele andere kommen eben aus diesen nomadischen Gemeinschaften. Das heißt, dadurch ist eigentlich dieser Konflikt erst so tödlich geworden. Und in diesem Krieg, der offiziell von 2003 bis 2005 war, der aber natürlich danach nie ganz abgeebbt ist, also das Sterben hat auch und das Töten hat auch danach nicht völlig aufgehört, aber in diesen 2003 bis 2005, in diesem Krieg sind ungefähr 250.000 bis 300.000 Menschen umgebracht worden. Und das war damals ganz gezielt an eben diesen sogenannten nicht-arabischen Gemeinschaften. Und der wurde ja auch bekannt als der erste Genozid des 21. Jahrhunderts. Und genau das, was damals passiert ist, ähnliche Vorgehensweise, die sehen wir eben auch jetzt. Also ethnisch motivierte Massaker, Vergewaltigung, Vertreibung, Zerstörung von Lebensgrundlagen, Zwangsehen oder sogar der Verkauf von Frauen, wo es wirklich auch darum geht, irgendwie, sag ich mal, so Linien reinzuhalten. Aber was man immer sich bewusst halten muss, also es ist ein Genozid, es geht gezielt gegen ethnische Gruppen, aber gleichzeitig muss man auch sehen, dass es auch heute eigentlich wieder um Landraub geht, weil das gerade Hemetis Rekrutierungsstruktur auch ist und das ist seine Kriegsökonomie. Das heißt, man muss sich davor hüten, zu denken, dass es einfach nur blinder Hass gegen bestimmte Gemeinschaften ist.
Wie steht es um die Menschen, die direkt vor Ort von den Angriffen, von dem Krieg betroffen sind? Und um die Menschen, die vor den Kämpfen geflüchtet sind?
Also die Lage vor Ort ist verheerend. Wir wissen ja, dass ungefähr 12 Millionen Menschen auf der Flucht sind. Davon 4 Millionen Menschen über die Landesgrenzen hinweg. Es gibt eine verheerende humanitäre Katastrophe. Über die Hälfte der Bevölkerung sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Über 80% der Krankenhäuser landesweit sind nicht mehr funktionsfähig. Es gibt keine Medikamente ausreichend. Es gibt auch gerade in den vielen geflüchteten Lagern gibt es kein frisches Trinkwasser, keine ausreichende Versorgung mit Medikamenten und auch mit Nahrungsmitteln. Dementsprechend breiten sich auch überall Krankheiten aus. Cholera wütet schon seit ich würde sagen, über anderthalb Jahren. Malaria ist sehr schlimm, aber auch viele weitere Entzündungskrankheiten und so weiter. Also es gibt auch total viele Menschen, die einfach an den indirekten Kriegsfolgen sterben. Dann ist immer wieder das Problem ja der Hungersnot, also dass in ganz vielen Gebieten Sudans auch gar nicht mehr angebaut werden konnte, dass Landwirte vertrieben worden sind und so weiter. Aber auch, wie wir es zum Beispiel jetzt gerade in Darfur gesehen haben oder in der Stadt El-Fashir, die ASF ja jetzt am 25. Oktober diesen Jahres offiziell für sich reklamiert hat, die einfach umzingelt worden ist, über 600 Tage lang von außen und dementsprechend alle Versorgungswege abgeschnitten worden sind. Und dementsprechend gab es auch keine humanitären Korridore, es kamen keine Lieferungen rein, es kamen aber auch keine Menschen raus, was dann eben da auch ganz gezielt zu einer Hungersnot geführt hat, wo auch schon hunderte Menschen gestorben sind, bevor die ASF jetzt da die Stadt übernommen hat. Und ähnliche Szenarien wie in El-Fashir finden auch überall anders statt. Also gerade jetzt in Kordofan, wo wir sehr wenig drüber hören, aber da zeichnen sich schon sehr ähnliche Dinge ab. Menschen, mit denen ich in Kontakt bin, sagen auch da, es fehlt eigentlich das Allernötigste zum Leben. Selbst die Menschen, die aus Fashir oder Barra, das auch eine Stadt, die eingenommen worden ist, geflohen sind, sagen, ja, da auch da, wo wir jetzt sind, wir kriegen nichts zu essen, wir sind darauf angewiesen, teilweise Tierfutter zu essen, weil es keine humanitäre Hilfe gibt und auch keine durchkommt. Mütter produzieren keine Milch, um ihre Kinder säugen zu können. Deswegen gibt es besonders hohe Todesraten immer unter älteren Personen und unter Kindern.
Es mangelt also eigentlich nicht an humanitärer Hilfe, die da wäre von Organisationen, sondern sie kommen nicht rein.
Doch, also es mangelt auch ganz klar an humanitärer Hilfe. Es ist beides. Es mangelt an humanitärer Hilfe. Die UN sagt ja schon, seitdem es der Krieg ausgebrochen ist, also jedes Jahr sind immer so 30% ihrer Budgetplanung, die sie überhaupt nur erreichen. Also die sind maßlos unterfinanziert. Es mangelt total an humanitärer Hilfe. Aber es ist eben auch so, dass humanitäre Hilfe nicht durchgelassen wird. Und dass es sehr, sehr schwer ist, in die Gebiete überhaupt reinzukommen.
Weil die Milizen auf beiden Seiten das nicht zulassen und diese Hilfe blockieren.
Genau, also es gibt immer wieder Verhandlungsgespräche und dann gibt es ja immer wieder kurzzeitig Fortschritte. Dann werden auch Korridore eröffnet. Das ist dann vor allem aber in den Gebieten, wo wirklich nicht so sehr gekämpft wird. Da wird dann auch jetzt wieder angebaut. Aber in den Gebieten, wo gekämpft wird, da ist es eigentlich mehr oder weniger geschlossen, auch weil die Kriegsparteien immer wieder befürchten, dass dadurch ja eben auch der jeweils andere gestärkt werden würde.
Das Einzige, was natürlich nachhaltig die Situation der Menschen verbessern kann, ist ein Ende des Krieges. Ist denn ein solches Ende in irgendeiner Weise in Sicht gerade vorstellbar? Und welche Bemühungen gibt es, ein Ende des Krieges zu erreichen, vielleicht auch von anderen Akteuren?
Also jetzt gerade gab es ja die Zustimmung der ASF zu einem humanitären Waffenstillstand, der von der Quad-Gruppe mediiert worden ist. Also zu der gehören die USA, Ägypten, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Warum das wichtig ist, bei diesen komme ich gleich nochmal zu. Also offiziell hat jetzt zumindest die ASF dem zugestimmt. Man muss dafür wissen, jetzt gerade ist ja die Situation, dass die ASF ganz Darfur eigentlich kontrollieren, auch sehr weite Teile Kordofans schon, also das ist die Region, die an Darfur im Osten angrenzt. Und der nordöstlichere Teil Sudans, der wird eigentlich von der SAF, also der Armee und ihren Verbündeten kontrolliert. Damit haben wir eigentlich mehr oder weniger so ein Libyen-Szenario, in dem das Land zweigeteilt ist. Das ist jetzt auch wieder sehr vereinfacht dargestellt, weil es eben sehr viele andere Gruppen, bewaffnete Gruppen, Milizen etc. noch gibt. Aber um das Ganze jetzt nachzuvollziehbar zu machen. Und aus dieser Position heraus hat eben jetzt die ASF diesen humanitären Waffenstillstand zugestimmt. Das ist politisch ein ziemlich kluger Schachzug, weil das jetzt die SAF auf der anderen Seite in Zugzwang bringt. Weil die SAF eigentlich seit Kriegsbeginn sagt, dass sie sich nicht auf eine Friedensverhandlung einlassen, dass sie eigentlich daran einer völligen militärischen Niederlage der ASF interessiert sind und ja auch immer wieder sagen, das ist eine Miliz, die ist illegitim, wir müssen die komplett zerschlagen. Das haben sie aber in den letzten 2,5 Jahren nicht geschafft. Jetzt gibt's dieses Angebot quasi von Seiten der ASF, zu dem die Armee sich auch noch nicht weiter geäußert hat. Und wenn sie sich jetzt entscheiden, können sie eigentlich nur eines ihrer Versprechen halten. Entweder sie stimmen dem Ganzen zu, dann würden sie aber ihr Versprechen gegenüber ihrer Unterstützerin brechen, dass sie die ASF völlig vernichten. Oder sie lehnen ab, aber dann brechen sie ja ihr Versprechen, dass sie eigentlich für die Bevölkerung da sind und dass es ihnen ja eigentlich auch um Zivilisten geht. Worauf das Ganze eigentlich mehr oder weniger hinausläuft, also dieses Versprechen ist, dass es eine 3-monatige humanitäre Waffenruhe geben soll, anschließend dann Friedensprozesse laufen sollen. Das ist so diese Idee dahinter. Und in diesem Szenario wäre eigentlich eine Landesteilung sehr, sehr denkbar, weil es, dass die beiden sich einigen und es dann eben zu einer Integration kommt, das ist auf der gegenwärtigen Lage eigentlich undenkbar. selbst sollte es zu Verhandlungen zwischen den beiden kommen und sogar zu einer Einigung auf eine langfristige Waffenruhe, was meiner Meinung nach alles sehr, sehr weit weg ist, dann würde das eigentlich trotzdem keinen Frieden für die Zivilbevölkerung bedeuten, weil diese Ursprünge des Krieges, das Machtstreben, der Extraktivismus, Landeinnahme, die bestehen ja weiter. Und das ist ja genau das, was wir gerade in Darfur sehen. Also Menschen sterben auch, und auch in Kordofan sterben gerade Menschen, obwohl die ASF gesagt hat, es gibt eine Waffenruhe. Also selbst wenn es jetzt humanitäre Lieferungen gäbe und weil da jetzt humanitäre Hilfsleistungen durchgelassen wird, heißt es nicht, dass die Menschen nicht trotzdem vor Ort getötet werden. Und bei der SAF-Seite ist es gar nicht so viel anders, weil auch da geht es, wenn auch in viel geringerem Maße, kommt es zu gezielten ethnischen und religiösen Verfolgungen, aber auch politischen Verfolgungen von Zivilisten. Auch da würde wieder eine Militärdiktatur entstehen. Und das wissen wir aus der Geschichte, langfristig führen die nämlich auch wieder zu Kriegen und weiterer Unterdrückung.
Was müsste denn aus seiner Sicht passieren, damit es zu einem nachhaltigen Ende des Konfliktes kommt?
Also was auf jeden Fall passieren muss, kurzfristig, ist, dass Waffenzulieferungen gestoppt werden, weil das haben ja SAF und ASF in der Vergangenheit immer wieder gezeigt. Es gab zahlreiche Friedensverhandlungen, es gab zahlreiche Versuche, die beiden Parteien an einen Tisch zu bringen. Und es ist immer auf die eine oder andere Weise gescheitert. Sie haben eigentlich immer wieder bewiesen, solange sie weiter finanziert werden und solange sie weiter kämpfen können, werden sie auch weiter kämpfen. Die Waffenzulieferungen und militärische Unterstützung zu stoppen, heißt aber auch, den Druck auf internationale Kriegsunterstützer auszuüben. Allen voran die Vereinigten Arabischen Emirate. Denn zum Beispiel trotz der Stellungnahme des UN-Sicherheitsrates bezüglich der Emirate sind danach überhaupt keine entscheidenden internationalen Maßnahmen gefolgt. Und solange weiter Waffen und Güter und Treibstoff und aber auch Geld für Söldner in den Sudan fließen, solange werden die beiden weiterkämpfen. Das bedeutet also, es ist nicht nur wichtig, mit den beiden kämpfenden Parteien zu verhandeln, sondern auch mit den sie unterstützenden Drittstaaten. Und im Zweifelsfall würde das auch bedeuten, gegen diese wirtschaftliche Sanktion zu erheben. Und das ist eine Sache, die wir immer noch nicht sehen, wenn wir also jetzt diese Quad-Länder, die humanitären Waffenruhe ausgehandelt haben, also sind alle vier extrem in diesen Krieg selber involviert. Vor allem die Golfstaaten und Ägypten. Und jetzt sich darauf zu verlassen, dass das nachhaltig zu einem Frieden führen würde, das wäre eigentlich, also man darf sich diplomatisch nicht darauf verlassen, dass das was hilft. Und auch da ist die Aufgabe Europas, da noch einzugehen und anzudocken und das nicht einfach so jetzt zu hoffen, dass das funktioniert.
Was müsste jetzt Europa bzw. Deutschland tun, um auf ein Ende hinzuwirken, das nachhaltiger ist als dieser humanitäre Waffenstillstand, der da jetzt ausgehandelt werden könnte?
Was auf jeden Fall passieren muss, ist eben so, es muss weiterhin Friedensverhandlungen geben, es muss weiter sich bemüht werden, die Parteien an einen Tisch zu bekommen, es muss aber vor allem müssen Waffenlieferungen gestoppt werden, eben auch an Drittstaaten. Das gilt vor allem für Deutschland und es muss auch die Zivilbevölkerung besser einbezogen werden. Das ist ja auch ein Problem, was wir gerade sehen, dadurch, dass es so ethnisiert wird, eben auch unter der Bevölkerung, diese Zivilbevölkerung einfach sehr fragmentiert. Es muss sich also auch darum gekümmert werden. Es müssen weitere Sanktionen erhängt werden gegen den ganzen Militärindustriekomplex von beiden Kriegsparteien und eben auch alle anderen wirtschaftlichen Gruppen, die da irgendwie weiter mit zusammenhängen.
Warum passiert es nicht?
Ich würde sagen, es passiert nicht, weil zum einen das geopolitische Interesse, den Sudankrieg zu beenden, weiterhin nicht groß genug ist. Das, finde ich, hat man ja jetzt auch ganz deutlich nochmal an Serap Gülers Interview mit dem Deutschlandfunk vor wenigen Wochen gesehen, wo sie dann irgendwie für humanitäre Hilfe geworben hat für den Sudan, aber gleichzeitig eben die Warnung ausgesprochen hat, wenn wir jetzt keine humanitäre Hilfe dahin schicken, dann wird es eine Massenmigration geben und dann kommen die alle zu uns. Und da schon sehr deutlich war, was eigentlich das Interesse ist. Also das Interesse ist immer die Migrationsabwehr und dieses auch jetzt noch. Und da bisher nicht so viele Menschen nach Europa gekommen sind aus dem Sudan, obwohl der Krieg so groß ist, hat es, glaube ich, eigentlich nicht so ein großes geopolitisches Interesse für uns gespielt. Und gleichzeitig muss man ja auch sagen, dass wir alle als Westen mit unserer imperialen Lebensweise auch von diesem Extraktivismus, der dort passiert, auf die eine oder andere Weise profitieren. Das Wissen fehlt oder wir so ein Halbwissen haben, wo uns vielleicht die Beweise fehlen. Aber da, es ist ja nicht nur Gold und Uranium und Kupfer, sondern zum Beispiel Akazienfasern, also dieses Gumma arabicum, was in super vielen Medikamenten ist, in ganz vielen Nahrungsmitteln, Coca-Cola zum Beispiel, da ist Sudan weltführender Produzent dafür. Und eigentlich müsste man sich ja denken, dass es das gar nicht alles geben dürfte, wenn da seit 2,5 Jahren Krieg herrscht. Aber es gibt das eben noch. Also dieser ganze Extraktivismus ist ja auch wenn wir vielleicht nicht direkt irgendwie in Gold investieren, der an die Emirate geht, basiert viel von unserem Wohlstand ja auch wiederum auf diesen Ausbeutungsverhältnissen. Und ich glaube, dass auch deshalb das Ganze nicht so ein hohes Interesse hat.
Was müssten oder könnten linke Bewegungen tun, um sich für ein Ende des Krieges einzusetzen? Können sie überhaupt etwas tun?
Sich solidarisieren? Ja, auch ein Zeichen setzen. Also zum Beispiel, ich frage mich schon, warum wir auf so Sudan-Soli-Demos nie mehr als 100 Leute sind, selbst in Berlin. Ich fände, es wäre ja ein sehr wichtiges Zeichen, nicht nur gegen den Genozid auf die Straße zu gehen, sondern auch um zu zeigen, dass eben auch afrikanische Leben etwas wert sind und dass uns eben auch das alle etwas interessiert und etwas angeht. Und auch da schon die Solidarität zu zeigen. Das ist, finde ich, schon mal ein ganz großer Punkt, und auch den Menschen das Gefühl zu geben, auch der Diaspora, die ja sehr aktiv ist und sich sehr einbringt, auch das Gefühl zu geben, ihr seid nicht damit alleine. Es muss aber auch darum gehen, unsere eigenen Regierungen zur Verantwortung zu ziehen und eben diese Politik der Unsichtbarkeit zu durchbrechen, sich gegen diese indirekten Kooperationen zu stellen, sich weiter für einen wirklichen Stopp der Waffenlieferung oder natürlich die Rüstungsindustrie als solche einzusetzen. Aber ein Teil davon könnte eben auch sein, so zu boykottieren. Also Dubai-Schokolade ist kein Witz, sondern ein Marketingmanöver und ein Whitewashing eines Staates, der für Ressourcenraub einen Genozid finanziert. Und ich würde sagen, das ist unsere Aufgabe als Linke, das eben auch ins Bewusstsein aller zu tragen und dort zu verankern.
Was ich mich frage, in den letzten Jahren, gerade in Bezug auf Gaza, gab es ja sehr klare Forderungen von und auch Nachfragen an die Bundesregierung, die ich auch gestellt habe sehr oft. Warum liefert man weiter Waffen an ein Land wie Israel? Müsste es nicht auch genau solche Nachfragen so accountable halten, quasi in Bezug auf Sudan geben und deutsche Kooperationen, Waffenlieferungen, Wirtschaftskooperationen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Punkt. Ich meine, bei Gaza und Israel ist es ja nun mal schon so, dass einfach sehr viele Menschen schon sehr lange mit diesem Konflikt vertraut sind. Es herrscht einfach sehr viel mehr Wissen darüber. Aber was ich glaube, wo gerade in Deutschland so das Bewusstsein noch sehr gering dafür ist, ist eigentlich generell die Rolle der Golfstaaten in der Region, dass es eigentlich so eine imperiale Vorherrschaft gibt. Also vor allem die Emirate, aber auch Saudi-Arabien, Katar und so weiter. Und an all diese Länder schickt ja Deutschland zum Beispiel Waffen. Also 2024 hat die Ampel für 150 Millionen Euro Waffen an die Vereinigten Arabischen Emirate geliefert. Aber ähnliche
eine riesige Summe, über die ja irgendwie kaum jemand gesprochen hat, die kaum jemand problematisiert hat.
Genau, weil ich glaube, es ist nicht so sehr im Bewusstsein der Menschen, dass das, was damit passiert, weil eben die Emirate nicht selber aktiv, die machen sich nicht die Hände dreckig, die schicken keine Truppen rüber. Man kann das da vielleicht sehr einfach hinschicken, weil man damit argumentieren kann, die sind ja an keinem Krieg offiziell beteiligt. Aber sie sind es eben inoffiziell. Und ähnliches mit Saudi-Arabien, die eben SAF-Verbündete sind. Oder auch Katar. Und diese Strukturen, dafür müsste es einfach sehr viel mehr Bewusstsein herrschen. Und dann muss man eben auch die Politik dafür zur Verantwortung ziehen. Indem man eben darlegt, dass das nicht folgenlos ist, in diese Länder Waffen zu liefern.
Ja, ich glaube, sehr viele Linke haben jetzt auch verstanden, dass da ein Konflikt ist, auf den sie schauen müssten. Das habe ich zumindest in den letzten Wochen beobachtet, dass mehr Aufmerksamkeit da war für das Thema und dass mehr Leute zum Beispiel in den sozialen Medien Sachen zu dem Thema geteilt haben. dazu aufgerufen haben, sich damit zu beschäftigen. Ich hoffe, wir konnten jetzt mit dieser Podcast-Folge einen Beitrag dazu leisten, dass das Thema zugänglicher ist und man auch versteht, worum es geht und was für Forderungen und Folgen sich daraus ableiten. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.